Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder-Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Nathalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch schlaksige Mauri. Telo zum Gruße.
Wir sind zwei torkelnde Trunkenbolde, die sich in der epischen Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss ertränken.
Jede Woche stürzen wir uns kopfüber ins Glas dieser Kapitel und der Buchreihe. Mauri kennt sie hin- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 36 und 37. Das sind die Seiten 390 bis 410 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags. Nathalie, wurdest du schon mal vor einem Karren gespannt, um ihn zu ziehen?
Ja, und dann habe ich ihn mit meiner Glühwein-Rosatia-Nase durch den Schnee gezogen. Jetzt schauen wir aber mal, welchen Schnee der Quoth zieht in Band 2, die Furcht des Weisen, die Königsmörder-Chronik. Zweiter Tag.
War das ein Kokswitz?
Ja. Ein Koks.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah?
Kapitel 36. Wissen. Quoth will den gelungenen Einbruch bei Ambrose gemeinsam mit Will und Sim feiern und lädt die beiden zu einer Bartour durch Imra ein, die schließlich im Aeolien endet. Dort trinken sie etwas mehr, als sie sollten und machen auf dem Rückweg Halt an der großen Steinbrücke, um ein wenig auszunüchtern. Zum ersten Mal fragen Will und Sim nach Quoths Herkunft. Da sie nur wenig über die Edemaru wissen, erzählt Quoth ihnen eine Geschichte über sein Volk.
Kapitel 37. Ein Platz am Feuer. Die Geschichte handelt von einem alten Bettler namens Geob, der des Nachts auf der Suche nach einem Lagerfeuer und etwas zu essen ist. Auf seinem Weg begegnet er verschiedenen Menschengruppen, die ihn alle ablehnen. Kealden, Aturen, Adem und Ciridei, der Amyr. Schließlich begegnet er einer Gruppe von Edemaru, die ihn willkommen heißen, ihm Wein, Wasser, Abendessen und einen Platz an ihrem Feuer anbieten. Als Gegenleistung bitten sie ihn nur darum, seine Geschichte zu erzählen und nehmen ihn danach herzlich in ihrer Familie auf. Diese Geschichte wird bei den Edemaru seit Generationen überliefert, um ihre Bräuche und Werte zu erhalten.
Findest du nicht auch, dass ich heute unglaublich sexy klinge mit meiner leicht heiseren, tiefen Stimme, Nathalie?
Nein.
Gut, das hätte mich beunruhigt. Ja, Karaoke war ich gestern.
Ja.
Trunkenbold.
Ich wäre so gern dabei gewesen. Dann wäre ich jetzt auch torkelnd.
Ja, wir können jetzt aber rüber torkeln ins Unterding gemeinsam. Der perfekte Podcast beginnt hier in unserem gemütlichen Unterding. Hier gibt es nämlich allerlei Off-Topic zu entdecken und wir können unsere mitgebrachten Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Und ich frage dich, Nathalie, was hast du mir denn mitgebracht heute?
Das sehe ich nicht ein. Ich frage dich, was hast du mir denn mitgebracht heute?
Sieh mal, ich habe dir was ganz Tolles mitgebracht.
Oh, was ist da drin, fragt man sich. Ist
ein Textmarker. Ich habe einen Otter-Textmarker.
Das lieben wir. Guck hier, mit
gefunden.
Meinem Otter-Buch können wir mit deinem Otter-Textmarker die besten Folgen machen. Ist das nicht schön?
Ich habe denselben in gelb. Du kriegst den blauen.
Oh, oder? Vielen lieben Dank.
Ja, und ich habe dir auch noch wieder ein paar Kommentare aus der Community mitgebracht.
Das lieben wir.
Und zwar von dem lieben Henning. Ich weiß nicht, ob er hier schon angekommen ist. Hallo, herzlich willkommen, wenn du hier bist. Der hört uns seit 2 Wochen immer täglich beim Schweißen auf der Arbeit. Das finde ich auch irgendwie spannend.
Schweißen klingt so, als würde man uns dabei nicht hören. Und das finde ich ist sehr, sehr sinnvoll. Ja.
Und wir sind momentan sein Lieblingspodcast.
Oh, der ist Frischling noch.
Er hat schon Angst, wenn er dann jetzt bei dieser Folge angekommen ist, also in der
Oh ja, für den haben wir schlechte
Zeit.
Nachrichten. Ja.
Und Lucy hat ein paar botanische Fun Facts für uns, und zwar nämlich, dass Pollen und Samen nicht dasselbe sind. Das bei der schönen Folge Jochens Inkassobüro. Ich glaube, das ist die mit Aeolien Seminar, gehe ich mal von aus. Und ich glaube, ich habe das einfach interchangeable benutzt, dieses Wort, oder vielleicht wir beide.
Ja, peinlich.
Aber es ist natürlich eine Samenkapsel, in der Pollen waren. Mm. Und dann fragt sie sich noch, was wohl in der Warzenkammer passiert. Naja. Und dann ist natürlich erbost darüber, dass es in der letzten Folge keine Outtakes gab. Und dann hat sie mir enttäuschende Grüße geschickt. Das war ein Insider von unserer Kartenspiel-Stammtischrunde. Und Layla ist jetzt auch in einer, oder Layla? 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 Wer weiß. Ich kannte mal eine Layla, aber die wird mit E geschrieben.
Gibt es nicht auch so einen coolen Song, Layla von, das sage ich dir irgendwann anders, gut.
Es gibt Lena von Pur.
Den meinte ich.
Ja, sie ist auf jeden Fall jetzt auch in der Echtzeit angekommen. Also herzlich willkommen, wir ziehen dich ab jetzt, wir spannen dich jetzt auch vorne an den Karren. Du ziehst mit allen anderen Fantasy-Füchsen gemeinsam diesen Podcast nach vorne. Wir möchten nächstes Jahr in den Top 5 sein.
Das ist mir neu, aber wenn wir das möchten, dann sollten wir das mal angehen.
Ich finde, ihr solltet mehr Werbung für uns machen, alle. Denn ich habe keinen Bock mehr auf normale Arbeit. Ich möchte eigentlich Podcaster werden.
ist eine gute Idee.
Spaß natürlich. Wir wollen uns ja die Freude daran erhalten und ich habe das Gefühl, das geht nur, solange es ein Hobby bleibt. Naja, was hast du mir denn mitgebracht, Nathalie?
Einen von Instagram verborgenen Kommentar.
Raunchy.
Jetzt musst du fragen, was da drin ist. Du hast es auch immer noch nicht begriffen.
Nee, habe ich überhaupt nicht. Ich habe auch gar nicht gut geschlafen. Was steckt denn da drin in dem verborgenen Kommentar?
Darin steckt Antwort E zur letzten Taborlins Amulettfolge. Weil Shorshix hat noch ein ganz neues Ende erdacht. Und ich fand das so schön und wollte das unbedingt mit euch teilen. Vor allen Dingen, weil ich tatsächlich nicht weiß, warum das von Instagram verborgen wurde. Also Shorshix, du scheinst auf jeden Fall gelistet zu sein als Rebell und auf jeden Fall Endgegner. Und zwar schreibt er, Antwort E, Quoth findet Briefe, die belegen, dass Ambrose der Sohn von Elodin ist. Huch, Gasp. Doch da ist noch mehr. Ambrose besitzt eine Kette, die er jeden Tag trägt, da Elodin sie ihm geschenkt hat, bevor sich ihre Wege trennten, nachdem Ambrose in einem Kampf mit den Chandrian all seine negativen Eigenschaften bekommen hat, unter anderem extrem Vaterhass. Das Symbol der Kette kommt Quoth bekannt vor. Elodin hatte einen Ring mit demselben Zeichen. Ein paar Megatilden später stellt sich im dritten Teil des Buches heraus, dass Elodin mit dieser Verbindung die miesen Taten von Ambrose kontrolliert hat. Warum das Ganze? Er zieht die Fäden im Hintergrund und trainiert den auserwählten Quoth, ohne dass er es merkt, zu einem ultrastarken Kämpfer gegen die Chandrian heran, um seinen Sohn zu rächen. Sogar die Truppe von Quoth hat er dafür geopfert, Quoth gegen die Chandrian umzubringen. Und obwohl sich Quoth und Elodin im dritten Teil annähern, ich hoffe genauso raunchy, wie wir uns das vorgestellt haben, erfährt Quoth, dass er das für das Greater Good und Eigennutz Elodins benutzt wurde. Quasi wie Dumbledore und Harry. Wäre das nicht schön gewesen?
Warte mal, Elodin ist Quoths Vater und du hoffst,
nein,
dass er...
Nein, Ambrose's Vater. Oh, also du hast die ganze Geschichte noch nicht erzählt.
Mist.
So, ja, also Elodin ist der Dumbledore, der quasi Draco zum Sohn hatte und dann Harry Potter dafür opfern möchte. Das ist die
Geschichte. Finde, das klingt so, als wenn Schaschlik, das ist der neue Name, uns mal einen Name der Impro-Szene schreiben sollte. Falls du nicht weißt, was das ist, schreib uns einfach eine Szene innerhalb eines Kapitels von diesem Buch. Und Nathalie und ich werden sie improvisiert als Hörspiel performen.
Dann lass uns doch mal improvisiert jetzt in die nächste Rubrik wandern.
Wie immer.
Das steinerne Herz. Analyse.
Wir stecken knochentief im steinernen Herzen. Das ist der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren, Nathalie. Und wir sind bei Kapitel 36, All This Knowing.
Aha, okay, Wissen ist ein bisschen knapper gedacht. Jochen ist kein Mann großer Worte. Es ist aber auch ein bisschen Filler-Kapitel. Von daher sind wir da nicht böse drüber. Was passiert? Was zuletzt geschah? Also, sie sind bei Ambrose eingebrochen, haben ihm Geld geklaut. Und jetzt ist meine Frage, Mauri, denkst du, dieses Quoth lädt seine Freunde zum Feiern ein, heißt auch, dass er alles bezahlt?
Kann er sich das leisten?
Nein, naja, der Brudi hat 6 Talente. Weißt du, wie viel Schulden der Vibe Devi hat?
Ja.
Der kann wirklich nicht gut mit Geld umgehen.
Nee, ich kann das gut nachempfinden. Der denkt nicht in die Zukunft, der denkt immer nur bis zum nächsten Tag.
Ja.
Von der Hand in den Mund. Wie unser Podcast, Mist, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Sorry, aber ich fliege in Urlaub für 3 Wochen. Und deswegen wird 3-mal ausfallen, vielleicht nur 2-mal.
Wir geben unser Bestes.
Also weil
uns Mühe.
Ja.
Sonst wäre vielleicht gar nicht ausgefallen, aber ein bisschen Ruhe und Entspannung brauchen wir ja auch.
Aus irgendeinem Grund, wir haben versucht, extra Folgen zwischenzuschieben, aber irgendwie kommt es trotzdem nicht auf.
Ja, weil wir sonst einfach 4 bis 5 Mal ausgefallen wären. Also wir versuchen es so gering wie möglich zu halten. Aber ihr könnt ja einfach eure Lieblingsfolge dann zwischendurch nochmal hören und zurückspringen.
Da freuen wir uns sehr gut. Das ist sowieso gut, weil wir wollen ja ab nächstem Jahr stinkreich mit diesem Podcast werden. Deswegen hört doch einfach nochmal von vorne alles durch. Oder was ein guter Tipp ist von mir. Nachts, wenn ihr schlaft, macht einfach bei Spotify von Folge 1 an und lasst durchlaufen die 8 Stunden.
Also ohne Ton, offensichtlich.
Ja.
Ja, das hilft uns sehr. Oder nutzt die 2 bis 3 Wochen intensiv, um Flyer zu entwerfen und zu verteilen für uns.
Ja. Also, oder startet doch mal eine Social Media Kampagne.
Ja, so. GoFundMe. Weißt du, wir haben jetzt so viel Zeit für euch geschaffen, damit ihr mal richtig reinhauen könnt, ne?
Ich glaube, ich glaube, mit dir habe ich das schon erzählt, ne? Dass die Geschichte, dass dieser Simon Kretschmer von.
Ja, ja, ja.
Weißt du was? Ich habe Angst vor Anwälten. Ich werde das hier nicht weiter.
Wenn wir stinkreich mit diesem Podcast werden, dann hören den
ist
ja.
Das ist alles kein Problem.
Ja.
Naja, all this knowing hilft uns aber jetzt nicht weiter im Kapitel. Deswegen zurück zum Text. Mehrere Megatilden später fand ich sehr, sehr schön übrigens den Satz. Weil jetzt kommt nämlich auch direkt eine Megatilde. Also Quoth, Sim und Will saufen sich die Hucke voll.
Mhm. Und singen ein paar zotige Lieder. Also so wie du gestern quasi.
Ja.
Also ich finde schön, dass du das alles nochmal nach reenacted hast. Ja. Ja, hast du auch draußen
am Feuer
geschlafen?
Ich habe auch Skatten getrunken. Ja.
Sieht man.
Ja. Ich hab angefangen als Quoth und bin geendet als der alte Mann aus dem nächsten Kapitel. Aber hier ist noch, ich hätte gerne, welchen Zungenbrecher hat Jochen hier eingesetzt? Weil im Englischen ist es Wither, 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 Withy.
Ist das der Song, den er meisterte?
Ach so, es ist ein Songtitel. I make my way through Wither, With, He, Wither, Withy.
Ja.
She done already done had herses.
Blaukraut bleibt Blaukraut. Also im Deutschen, Jochen, hätte ich das gewusst, dass es so schön war. Hätte ich in der Lesereaction, die ihr dann 2037 sehen könnt, nicht gesagt, dass mir der Titel Wonnetränen und Wirtshausszenen gut gefallen hätte.
Oh, der gefällt mir aber auch gut, muss ich sagen.
Ja, es ist ein anderer Charme. Ich mag, dass es sich noch reimt. Ja, es ist eine Alliteration, die sich reimt. Es ist okay, Jochen. Ich gehe sowieso immer hart mit dir ins Gericht. Weißt du, was ich auch hart nachvollziehen kann? Ist der Panikmoment, den Quoth einfach jetzt auch mehrfach hat, weil er immer wieder aufschreckt und sagt, scheiße, wo ist meine Laute? Das bin ich einfach immer. Dafür muss ich nicht mal betrunken sein. Weißt du, ich verlege auch mein Handy oder ich tippe was auf meinem Handy und denke dann, ich hätte es irgendwo verloren.
Ich habe das so, ich bin ja so impulsiv, dass wenn ich denke, dass ich was verloren habe, fluche, anfange zu weinen und schon neu nachbestellen möchte. Und dann,
ja.
Letztens habe ich schon geguckt, wie viel gebrauchte AirPods kosten neue. Ich dachte, ich hätte meine verloren, aber sie waren einfach nur in einer anderen Jackentasche, weißt du?
Ja, Auto abschließen ist auch sowas. Also tatsächlich, ich habe weder das Glätteisenproblem noch das Ofenproblem, Aber Auto, habe ich mein Auto abgeschlossen? Ist eine der häufigsten Fragen, die ich stelle.
Das ist, weil du so ein krasses Main-Character-Syndrom hast, weil in Filmen und Serien schließen die nie ihre Autos ab. Die lassen sogar das Fenster unten. Weil das Fenster ist meistens unten, damit die Kamera sich nicht darin spiegelt und man schön reinfilmen kann. Und dann gehen sie und machen so mit dem Blick festgenagelt auf irgendwie die Tür. Weißt du, der Detective steigt aus und macht einfach so die Tür zu. Und ich denke mir, ja, geil. Den Schlüssel hast du, glaube ich, auch drin liegen lassen. Und dann ist das irgendwie so ein fetter neuer Wagen, wo du auch gar nicht, wo der Schlüssel nur so in der Nähe des Autos sein musst, damit du den starten kannst, weißt du?
Verstehe. Habe ich dir von der Geschichte erzählt, wie ich hinten mal auf dem Rücksitz von einem Auto saß und dann tatsächlich jemand, das war auf einem großen Parkplatz, versucht hat, also ich fange die Geschichte nochmal an. Sie ist denkwürdig. Ja. Es ist sowieso eine Filler-Folge, Leute. Wir können hier die Touren. Also, ich saß hinten im Auto und habe mir gerade mit einem Freund eine Präsentation angeschaut, die wir noch machen mussten. So. Und es war halt ein großer Parkplatz vor der Uni. Und dann ist einer aus dem Gebüsch gekommen, der gerade irgendwie gepinkelt hatte und hat so im Vorbeigehen an der Autotür an der Seite mal gecheckt, ob das Auto offen ist. Hat uns aber hinten gar nicht gesehen. Und ich dachte noch so, hä, das ist ja weird. Und mein Kumpel schon so, also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwas passiert. Und dann kam der wieder mit einem Freund und hat mit einem Lappen hinten den Kofferraum aufgemacht. Und ich war, glaube ich, in meiner PMDS-Phase, ich weiß es nicht, ich war auf jeden Fall aggressiv und ich war so schnell aus diesem Auto raus und habe diese beiden großen Kerle erstmal angeschrien. Und der zweite war auf jeden Fall ein Ticken jünger, der hatte auf jeden Fall Angst in den Augen. Der andere leider nicht und ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte. Mein Körper hat mir gesagt, ich sollte auf jeden Fall hinterher rennen, so. Und mein Kumpel hat das dann aber ganz smooth alles hingebogen mit, ja, vielleicht mache ich jetzt mal hier ein Foto von euch und so. Und dann haben die nur gesagt, nee, wir haben uns im Auto vertan. Aber das war eine neue Geschichte.
Lol.
Ja, genau. Also,
ich habe aber auch schon öfters mal versucht, das falsche Auto zu öffnen und habe mich darüber abgefuckt, dass es nicht funktioniert.
Gut, also du bist dann die Gegenseite. Stark.
Ja, aber bei mir war es wirklich, aber ich war mal in einem Bus, ganz hinten, mein präferierter Platz, hinten in der Ecke und dann habe ich nicht gecheckt, ich war irgendwie versunken in einem Buch oder so oder in einem Mobile Game und dann habe ich nicht gecheckt, dass der Bus an der Endhaltestelle war und der Typ ausgestiegen ist und den Bus abgeschlossen hat und dann kam 5 Minuten später oder so, kam jemand anderes, hat den wieder angemacht und ist die Route zurückgefahren und introvertiert, wie ich bin, wollte ich natürlich nicht.
Der arme Mann!
Und hab dann einfach irgendwann die Stopptaste gedrückt und hab so getan, als wenn ich, also es war offensichtlich, dass ich schon im Bus gesessen haben muss. Und ich glaube, der hat dann auch irgendwas gesagt, aber naja.
Oh, awkward. Ja. Guck mal, und dabei waren wir nicht mal so betrunken wie Quoth und seine Freunde in diesem Kapitel, was wir immer noch besprechen.
Ach ja, stimmt. Wir sind ja hier gerade im Podcast.
Die laufen auf jeden Fall jetzt zurück. Also laufen kann man es schon nicht nennen. Und Quoth war auch anscheinend noch nie so besoffen, ne? Also die sagen ja auch, also dadurch, dass der.
Aber wie krass die auch ständig irgendwie besoffen sind in ihren jungen, frischen Jahren. Und zwar nicht, ich meine, eine Hand aufs Herz. Wer werfe den ersten Stein, wenn du.
Wirf. Imperativ. Ja.
Werfet so. Den ersten Stein, wenn ihr illegal, wenn ihr noch nie Underage Drinking betrieben habt.
Ach so, ja.
Aber bei denen gibt es ja scheinbar kein Mindestalter. Also wenn du es bezahlen kannst, kannst du halt auch saufen. Da wird ja auch nicht die ID gecheckt am Eingang vom Eolien.
Ja, stimmt. Stimmt, darüber haben sie noch gar nichts erzählt, ne? So Altersgrenzen.
Gibt's, glaube ich, nicht.
Andererseits ist man da doch auch hier der 11-jährige Schmiedesohn, der durfte doch auch in den Krieg gehen. Also, naja, nicht ganz so, der war ja auch ein bisschen älter schon. Aber der war auch älter als Quoth ist quasi jetzt in der Geschichte. Macht ja aber nichts. Sie haben auf jeden Fall die Zeit ihres Lebens. Und jetzt passiert das, was ich eigentlich auch immer sehr, sehr schön fand mit so Freunden. weil sie jetzt so langsam die wirklich wichtigen Gespräche führen, wo ich auch schon immer gedacht habe, okay, gibt es diese Gespräche einfach zwischen denen nicht oder haben sie die vielleicht schon abgehakt? Und sie sprechen so ein bisschen über die Sprachkenntnisse, weil Quoth ja auch Siaru so schnell gelernt hat. Und generell auch über Mädchen sprechen sie nochmal. Ich glaube, ich bin schon wieder absolut nicht chronologisch vorgegangen. Macht aber nichts.
Also sie torkeln ja von Imre Richtung Universitätscampus.
Ja. Wieder heim.
Und ja, wieder heim. Und die beiden Örtchen sind ja getrennt durch einen breiten Fluss, der Ometi. Mhm. Und eine große Steinbrücke verbindet die beiden Ufer miteinander. Und dieser Steinbrücke fühlt sich Sim in seinem betrunkenen Kopf gerade nicht gewachsen. Ich kann mir das nicht so, also die wird ja hoffentlich ein Geländer haben,
diese
Steinbrücke, und breit sein. Aber Quoth stützt den wankenden Will und Sim wiederum stützt sich selber bei Quoth.
Ja.
Und so torkeln sie dahin und finden dann einen Graustein.
Oh,
und diesen,
ja,
Graustein,
das war wichtig.
Da haben die verschiedene Blickwinkel, weil Simon, der arthurischer Herkunft, ja, ist, denkt, das ist ein Relikt.
Heidnisches Relikt, sagt er.
Ein heidnisches Relikt. Und Quoth, der ja Edemaru ist, und das haben wir ja auch in seiner Kindheit mitbekommen, für den ist ein Graustein immer ein Safe Space. Ein, ja, Platz, wo die Truppe Halt machen kann, wo das Brauch ist, dass man da Halt macht.
Ein alter Wegstein, ja.
Ja. Und so kommen sie dann von einem auf dem anderen und dann sagt Quoth zum Beispiel bei Siaru, also Sim sagt so, ich find's unfair, dass du das so schnell gelernt hast, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich überhaupt ein bisschen sprechen konnte, bla bla bla. Und
ja,
dann traut sich Sim mal ein bisschen vorwärts und sagt, du sprichst nie über deine Familie, aber bist du wirklich ein Edemaru? Und
ja, Quoth ist
fragt,
auch schon direkt so, warum?
Auf Krawall, ja, ist das wichtig?
Ja.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Weil wenn ich manchmal sowas gefragt werde, also meistens nach meiner Sexualität, dann frage ich auch als erstes, weswegen willst du das wissen? Ändert das für dich?
Ja.
Irgendwas.
Ja, es ist, glaube ich, also weil Quoth ja auch deswegen Diskriminierung erfahren hat. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Urangst, dass dann doch irgendwann was kommt. Ne? Gerade von deinen Freunden hast du ja keinen Bock darauf, dass sie sich nachher umdrehen und doch irgendwie Vorurteile haben.
Ja, und Sim sagt dann sofort, naja, ich meine, weil im Bros hatte ich ein paar Mal einen Edemaru genannt, aber er hat ja auch mit anderen Beleidigungen um sich geworfen.
Ja.
Und Quoth sagt direkt, das ist für mich keine Beleidigung. Und dann sagt im Bros, Sim rudert sofort zurück und sagt, naja, ich meine, er hat andere Dinge behauptet, die nicht wahr sind. Und dann packt Quoth aus und sagt, ja, ich bin ein Edemaru.
Ja.
Und fängt dann auch an, über seine Eltern zu sprechen. Das erste Mal überhaupt, seit sie gestorben sind.
Mm.
Das erste Mal, obviously, zu Sim und Will und im Präteritum. Das,
ja,
heißt, es ist klar, dass die Eltern tot sind. Aber Quoth sagt auch hier im inneren Dialog, dass er weiß, dass, obwohl er es nie erwähnt hat, Sim und Will denen das bewusst war, weil sie,
ja,
gute Freunde sind und ja,
ja,
scheinbar auch genug Feingefühl hatten, um zu wissen, dass es nicht ein easy topic für Quoth ist und dass sie jetzt diesen Moment quasi abgewartet haben, um da mal nachzuhorchen.
Ja, ja, er hatte ja auch im betrunkenen Zustand quasi da so eine Bemerkung fallen lassen, weil er gesagt hat, oh, habe ich die und die Strophe noch gesungen von dem Lied, ne? Da ist meine Mutter immer meinem Vater gegenüber ausgerastet. Und das nehmen sie jetzt halt so ein bisschen als Anlass, um über die Eltern auch zu sprechen, weil es da ja um Tinker Tenna ging, das anscheinend eine zotige Strophe mit einer Ziege hat. und dann sagt er auch nochmal, dass seine Mutter Lorien hieß. Ich wusste gar nicht.
Das ist auch das erste Mal, dass wir den Namen der Mutter erfahren.
Genau, ich wollte gerade sagen, das wussten wir noch nicht, ne? Weil es kam mir so Lyra und Lanre und.
Lyra und Lorien passt ein bisschen zusammen und wir haben gleich im nächsten Kapitel auch einen Namen, der mich extrem an einen anderen Namen erinnert.
Ja.
Aber erstmal zu dem Namen Lorien, den wir das erste Mal hören. Also lateinisch-romanisch, Verwandtschaft mit Laura oder Laurentia, von lateinischem Laurus. So, Natalie, letztes Mal habe ich dich gestoppt. Was heißt Laurus?
Laurentia, liebe Laurentia mein. Laurus heißt ganz klar im Lateinischen, ich werde das nicht nachgucken, Lorbeer.
Ja, Lorbeerbaum. Das ist ein Symbol für Ruhm, Sieg und Adel.
Aha.
Und Lorien könnte also die Laubeerbekränzte oder sinnbildlich die Edle bedeuten, passend zu einer adligen Herkunft.
Mm.
Ja, und es erinnert natürlich auch ein bisschen an Lorien. Nee, warte, wie heißt der?
DeLorean.
DeLorean, ja, an den DeLorean erinnert es auch. Nee, wie heißt nochmal der Meister der Bibliothek?
Lauren.
Lauren.
Ja.
Ja, also weiß ich auch nicht. Also irgendwie, naja.
Mhm, ich verstehe.
Bisschen spekulativ, aber es ist alles irgendwie ein bisschen verwandt. Lyra, Lorien,
ja, ja.
Es heißt die Adlige, die Edle. Ja,
ja,
spannend.
Ich glaube auch, ich finde es gerade nicht, aber also, weil sie ja dann über den Song reden, den sein Vater über sie gesungen hat, die dunkle Lorien. Ah, da habe ich es, glaube ich, ja. Weil ich habe sie immer noch mit dunklen Haaren im Kopf. Weil wir uns auch mal gefragt haben, woher Quoth das rote Haar hat.
Ah, hat er das vom Vater? Ich habe das gerade auch nicht mehr im Kopf. Ich hatte irgendwie im Kopf, die Mutter hat rotes Haar und der Vater hat dunkle Haare. Aber vielleicht war es auch umgekehrt.
Ich weiß es aber auch nicht mehr.
Oder vielleicht nee. Warte, hatten die nicht beide dunkle Haare?
Ja,
deswegen
genau,
habe ich
deswegen
gesagt, Quoth ist vielleicht adoptiert.
Ja, ja, und das würde
vielleicht
auch
haben
die
den
Geschichte
gefunden.
Passen, die
ja.
wir gleich...
Und das ist auch so ein typischer Protagonistentrope.
Ja.
Oder die Mutter ist fremdgegangen mit dem Milchmann.
Oder es überspringt einfach auch mal eine Generation, nicht
wahr? Ja, nee, das habe ich, glaube ich, damals am Anfang auch gesagt. Rote Haare ist ein rezessives Gen.
Ja, I know.
Das setzt sich nicht durch. Sie schließen insgesamt 2 Wetten ab in diesem Kapitel. Die erste Wette, da sind wir ein bisschen drüber gegangen. Und zwar wetten Sim und Quoth über die Herkunft von den Grausteinen.
Mhm.
Also Sim wettet, es ist ein heidnisches Relikt. Und Quoth, dass das nicht stimmt.
Ja, gut.
Dass das einfach alte Wegsteine sind. Wir haben ja auch unsere eigenen. Unsere Theorie ist ja, dass das Portale sind zum Feenreich.
Ja.
Und eine zweite Wette zwischen Will und Quoth, auch um ein Jod, jeweils ein Jod. Weißt du, der verwettet seine Kohle, der hat doch nichts.
Ja.
Aber der scheint sich sehr sicher zu sein. Und zwar über die über den Ursprung der Amür. Mhm. Weil Will plötzlich nochmal ein neues Fass aufmacht und
die gehören
Quoth,
gar nicht zur Kirche, sagt.
Genau.
Ne?
Quoth ja. sagt, das ist der heilige Orden der Amür, offensichtlich die starke Hand der ja. Telana-Kirche.
Und wir
des
sagen,
Arthurischen
nein.
Reichs.
Ja.
Und Will sagt, die gehörten zur Legislative.
Ja.
Nee, Judikative. Oh, ich wechsle das.
Exekutive.
Exekutive. Aber auch Judikative.
Ja, genau. Also das ist ja das Problem. Wir haben da keine Gewaltenteilung. Deswegen können die schalten und walten, wie sie wollen. Weil die Ciridei, das kommt ja nachher in der Geschichte auch so ein bisschen raus, einfach crazy krass sind.
Die können machen, was sie wollen. Ja. Auf jeden Fall, ein bisschen labern sie auch noch über Fehler, die Mordeganerin ist. Sim sagt auch noch, jetzt mach doch endlich mal einen Move bei Denna. Quoth sagt, nee, die ist umringt von Männern und ich will nicht einer von denen sein, der ihnen nachhechelt. Und Will sagt, das ist Bullshit. Du hast einfach nur Angst vor Ablehnung.
Ja.
True. Alles true. Es kann alles true sein.
Ja. Sim sagt auch, ich will einfach nur jemanden, der mich mag. Und Quoth sagt,
dann sagt Will.
Ach so, ja, okay. Sad. Einfach.
Und Will sagt, und ich will ein magisches Pferd, das in meine Tasche passt. Einen
Ring aus rotem Bernstein, der mir Macht über Dämonen verleiht. Und immer Kuchen bis zum Abwinken. So.
An endless supply of cake. Unexpected cake on a rainy day.
sage sieben Sache, weil diese Aufzählung kommt mir ein bisschen zu wild vor.
Oh. Ja.
Die, okay, kommt, die ist so ein bisschen aus dem Stegreif gegriffen. Und das mit dem Pferd in der Tasche. Ich habe das Gefühl, ich hätte das schon mal irgendwo gehört. Ich weiß, wir haben ein ganz altes Bilderbuch von meinen Großeltern noch. Das sind die Wichtelöchslein. Und es ist das süßeste Bilderbuch, was ich jemals gesehen habe irgendwo. Und das sind so mini kleine Öchslein, die ganze Arbeit aber in mega schnell und mega gut machen. Und die bringen nachher auch irgendwen um und fahren den in die Hölle auf ihrem Karren.
Und das wie heißt das?
Die Wichtelöchslein.
Oh, das klingt so süß.
Das ist, ja, und einer ist die Sonne und einer ist der Mond. Und dann können die immer die Tageszeiten auch so verschieben. Ist richtig wild. Aber das ist, glaube ich, in mehreren Mythen irgendwie auch mit verstrickt. Also dieses auch kleine Tiere. Also ich habe es auch gegoogelt. Und es gibt tatsächlich auch im Reiterjargon, wo wir ja wissen, dass Rothfuss schon sehr viel Zeit mit Pferden verbracht hat, in einem Kapitel, gibt es das Pferd für die Hosentasche, in Anführungszeichen. Pferd verhält sich in ihrer Nähe wie ein Hündchen und folgt ihnen überall hin. Das scheint auch ein Lied zu sein. Steck ein Pony in deine Tasche. Only Fools and Horses. Ist das für Pferdeliebhaber? Die Seite Only Fools.
Wollte auch gerade sagen, ja. Da melden sich halt viele Leute an, die auf Pferdeschwänze stehen.
Verstehe, Hengste.
Mhm. Da habe ich mir auf jeden Fall ein Herzchen dran gemacht, weil das finde ich sehr lustig von Will.
Ja, verstehe ich.
Diese Steigerung, weißt du? Ich möchte einfach nur jemanden, der mich mag.
Ein eindeutiges Zeichen und dann geht's los. Aber können wir da noch kurz drüber reden, weil ein Ring aus rotem Bernstein, der mir Macht über Dämonen verleiht.
Klingt nach Taborlin, finde ich.
That's the thing. Ich glaube, das ist der Punkt. Also wir werden kein kleines Pferd für die Tasche kriegen. Das finde ich sehr schade.
Wer weiß. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, Auri hat ein kleines magisches Pferd in ihrer Tasche.
Ich glaube, die hat so ein Kleid, aber mit Taschen. Weißt du? It has pockets.
Ja.
Ich glaube, dass das was ist, was irgendwie auch aus einem Mythos da aus der Gegend stammt. Und das gibt's aber tatsächlich. Das mit dem Ring aus rotem Bernstein kommt mir auch ein bisschen zu nah an dem Ring von Denner dran vor. Weil der auch immer wieder genannt wird. Wir haben da natürlich nicht die Ahnung, ob der tatsächlich Macht über Dämonen verleiht. Aber dass wir jetzt sehr lange nach einem Ring gesucht haben und den endlich haben, und das so auftaucht, das kommt mir ein bisschen shady vor.
Vielleicht ist der, also ich würde jetzt sagen, das könnte ein Gegenstück sein, weil der Ring von Denner hat doch einen blauen Stein.
Ja, vielleicht kann der die Fae manipulieren, wobei das sind ja die Dämonen.
Vielleicht oder macht der vielleicht gar nichts. Schutz vor Nicht-Dämonen oder irgendwie
spannend.
Sowas.
Ja, und Kuchen bis zum Abwinken einfach Beste. Wobei ich ja der Schiffstyp bin, von daher weiß ich nicht. Auf jeden Fall alles drei gut. Was würdest du am liebsten haben von den drei Dingen? Unexpected Cake?
Wollte ich gerade sagen, aber ich bin ja auch eigentlich nicht so der Kuchenmensch. Mhm. Mehr so für Torte zu haben.
Ja.
Deswegen glaube ich, liebäugle ich mit dem magischen kleinen Pferd.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass ich damit reich werden könnte, to be honest. Und dann habe ich auch Kuchen bis zum Abwinken.
Verstehe ich. Ist eine gute Wahl. Ich habe überlegt, ob ich Jewelry einfach gut finde, aber ich glaube, ich würde auch mit dem Pferd gehen. Und jetzt,
wenn der Ring was anderes könnte, als mich vor Dämonen zu schützen.
Ja.
Oder sind das die metaphorischen Dämonen?
Oh!
Habgier. Ja. Vorlust. Die Todsünden.
Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, nicht wahr? Ist dann auch einfacher als Therapie, aber machst du nichts.
Was sind deine persönlichen Dämonen, vor denen du dich schützen müsstest?
Oh. Boah, also auch von den sieben Todsünden bin ich schon auch ein gieriger, neidischer Mensch, muss man sagen.
Ich wollte gerade sagen, Neid ist bei mir ganz fett.
Ja.
Nostalgie ist ein fettes Laster bei mir, also dass ich oft in der Vergangenheit hänge.
Mhm.
Fällt mir noch eine dritte ein. Ich weiß nicht, ob ich so richtig Habgier habe, aber gierig bin ich auf jeden Fall.
Also ich safe. Wir waren ja gestern bei diesem Klamottentauschen so unter Freunden und es war so schwierig, nicht bei allem einfach ja zu schreien und sagen, ich nehme es.
Ja.
Einfach nur, damit ich es habe.
Ja, erstmal haben.
Erstmal haben, dann weiter gucken. Apropos weitergucken, wir sind jetzt am Ende des Kapitels, weil wir jetzt in die Geschichte gehen.
Und zwar, ja, und zwar eine Geschichte über Tortuga.
Ja, wieso denn Tortuga?
Nein, es ist nicht Tortuga. Tortuga ist von Fluch der Karibik, der Ort, den man nicht findet, nur wenn man weiß, wo er ist. Und hier ist es ein Ort, den man nicht sucht, sondern wo man immer nur vorbeikommt, zufällig auf dem Weg woanders hin. Ferinjel heißt der auf jeden Fall.
Kein Mensch hat diesen Ort je durch Suchen gefunden. Es ist kein Ort, zu dem man reist, sondern ein Ort, den man auf dem Weg nach einem anderen durchquert. Zwei Gedanken dazu. Erstens, Raum der Wünsche. So, Harry Potter haben wir dreimal abgehakt. Dann, einen Ort, den man durchquert, gibt mir Over the Garden Wall Vibes.
Mhm.
Gibt mir
metaphorisch, ja.
Limbo Vibes. Also Limbus, Vorort der Hölle.
Ach so, ich dachte, das Spiel, wo du unter einer Stange durch...
ist auch ein gutes Spiel neben Inside, ist der Vorgänger. Vielleicht musst du unter der Stange in den Tod tanzen, in die Hölle. Mhm. Das ist...
Ja. Zumindest ist die Geschichte beginnt auch in einer Nacht.
Einsam und
ohne
mondlos.
Mond, ja.
Ja.
Es geht um einen alten Mann. Naja, und dann Kapitel 37, A Piece of Fire.
Ein Platz am Feuer.
Ja, also der alte Mann fragt, hättet ihr a piece of fire for me? Ich glaube, das ist einfach dann die Art und Weise, wie man das im Englischen sagt. Im Deutschen würde man ja nicht sagen, hast du ein Stück Feuer, sondern hast du ein Plätzchen am Feuer.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, hier ist ein Stock.
Hier ist eine Tüte Pommes, ja.
Hier ist ein Stock, den kannst du anzünden am Feuer, dann hast du ein Stück davon. Wie so ein Hermann, weißt du?
Gott. Boah, Hermann, ist auch traumatisierend.
Eklig, finde ich das. Also nicht genau Sauerteigbrot, sondern ich finde es eklig, so einen Teig über Generationen weiterzugeben.
Ja, also wir wissen nicht, wie der alte Bettler heißt zunächst. Ich würde ihn an dieser Stelle dann erstmal Hermann nennen, der in zerlumptem Gewande im Nirgendwo in My Fair Lady herumläuft.
Ferinjel. Naja, da steckt ja offensichtlich das Wort Fey drin.
Und Niel.
Und Niel klingt fast wie Miel, was das französische Wort für Honig ist.
Oder wie Nil, vielleicht ist es auch einfach in Ägypten.
Zufall? Ich glaube nicht. Vielleicht haben sie sich auch wie ein paar Würstchen auf den Grill gelegt und sich nach Indien gebeamt.
Grillistan.
Stell dir mal vor, du steigst mit dieser Folge ein in unseren Podcast. Ciao, einfach. Die denken, was geht da ab? Die machen keinen Sinn.
Also ich weiß nicht, ob man in der ersten Folge dachte, wow, die machen mega Sinn. Also von daher ist auch nicht schlimm, ehrlich gesagt.
Ja.
Der Hermann ist auf jeden Fall hungrig wie ein Wolf, kann ich voll nachvollziehen, und vollkommen erschöpft. Ich glaube auch, dass er seine Cetirizin-Allergietabletten nicht mit dabei hat. Und hätte total Bock auf Lagerfeuer. Aber er hat kein Lagerfeuer. Es gibt übrigens in Ferinjel keine Gasthäuser, sondern es sind einfach Lichtungen im Wald und da sitzen Leute im Zweifel am Feuer oder machen Feuer.
Camping. Ich glaube, das ist einfach, weil das eine Straße ist, eine Landstraße von Ferinjel nach, der ist ja unterwegs nach Tinue.
Mhm.
Erfahren wir später. Und da abseits von der Hauptstraße gibt es halt Lager von Reisenden. Und da läuft er immer zum nächsten Lagerfeuer nach und nach.
Wie bei Sagerland. Weißt du, wenn du unter die Bäume guckst.
Boah, Sagerland, richtig geil.
Boah, Sagerland war das Lieblingsspiel meiner Schwester. Deswegen hatte ich natürlich einen Hass darauf. Wie das
ist. Ich hab's hier. Ich fand's richtig geil.
Family Dynamics.
Aber das ist so ein Spiel, wo du als Kind richtig, richtig gut drin bist. Und je älter du wirst, desto schlechter wirst du darin, so wie Memory.
Ich hatte das mit den Pyramiden. Wo ist denn die Trompete der schönen Nofretete? Ich weiß aber, das war der Untertitel, aber ich weiß nicht.
Ich kenne nur der verrückte Pharao.
Das ist der verrückte Pharao.
Ah, okay.
Ja, das fand ich auch geil. Sie sind also offensichtlich doch in Ägypten. Und ich dachte tatsächlich, wir hatten lange keine Geschichte mehr in der Geschichte. Spannend. Und jetzt können wir da bestimmt total viel rausziehen. Also saß ich da über dieses Buch gebeugt wie so eine Irre und dachte, okay, Nathalie, du musst alles aufsaugen und mitnehmen, aber es ist relativ wenig geworden.
Wir erfahren aber richtig viel erstmal über die unterschiedlichen, also Stereotypen. Unterschiedliche Stereotypen. Und diese Geschichte ist eigentlich da, um Stereotypen über Edemaru auszuhebeln, wirft aber gleichzeitig mit Klischees um sich. Als erstes trifft er nämlich auf ein Lager mit Kealden. Und da entschuldigt er sich vorab schon mal bei Will. Der sagt, ich hatte doch gar nichts gesagt.
Reinreden. Ja.
Ja. Außer Quoth hat ja vorher gesagt, wenn ihr pinkeln müsst, dann geht jetzt, weil ich hasse es, deswegen eine Geschichte zu unterbrechen.
Ich fühle ich so.
Ja. Ich bin so, selbst wenn ich mit jemandem telefoniere, bin ich so, nee, komm, mach jetzt fertig, weil ich will deine 200%ige Aufmerksamkeit. Du sollst mit deinen Augen an meinen Lippen hängen.
Ja, das stresst mich schon wieder, weil ich bin der auf jeden Fall zwischendurch nochmal pinkeln muss.
Ja. Ich bin der, wie man bei diesem Podcast mitkriegt, der einfach, boah, das ist richtig schlimm, mein ADHD-Brain. Manchmal redest du schon weiter und so 10 Sekunden später ergänzt sich etwas zu was ich davor gesagt habe. Und setzt immer noch einen drauf und du versuchst einfach weiter zu stolpern und ich bin in meinem eigenen Film. Naja.
Ja.
Apropos, also die Kealden sind bekannt dafür, das sind ja so ein bisschen die Juden dieser Geschichte, die Klischee-Juden,
ja,
die nämlich das Geld hauptsächlich verwalten.
Waren das auch die, wo die Frau alles verkauft?
Ja.
Ah ja.
Wo die Frau mit dem Geld
umgeht,
dealen muss irgendwie so. Und Kealden irgendwie, das waren auch die Münzen zum Ausgeben in ihrer Börse haben und Münzen zum Aufbewahren in ihren Stiefel stecken.
Ja, yeah, das ist smart.
Ja, auf jeden Fall haben die fette Hengste.
Und große Äpfel.
Die über alles Silber mit eingebaut. Eingearbeitet, da liegen hochwertige Waffen rum und die haben einfach ein fettes, geiles, die machen richtig Glamping.
Ja.
Und haben da geile Schweinebraten, wo das Fett in das Feuer tropft.
Mm.
Und unser Freund Hermann, der fällt fast in Ohnmacht, ob des guten Duftes.
Fühl ich.
Und fragt dann, hättet ihr vielleicht ein Stück Fleisch und ein Stück Feuer für mich?
Leider nein, leider gar nicht, ist die Antwort.
Nee, die sagen erstmal klar.
Gib Kohle.
Hast du Silber oder Gold?
Ja, was hat es in seiner Tasche?
Oder nur das einzig wahre kealdisches Geld. Und dann sagt er, look at me, read the room, people. Ich hab nix. Und dann sagen sie, ja, okay, dann ciao. Und als nächstes, dann stolpert er weiter und als nächstes trifft er ein
zwei
Lager.
Zwei Männer und zwei Frauen, die da sitzen und gar nichts sagen.
Ist das das nächste?
Mhm.
Ach so, dann die Adem sind als nächstes. Die Adem, das stumme Volk, über die hören wir immer mal wieder Kleinigkeiten, aber hauptsächlich hat zum Beispiel Quoth vor ein paar Kapiteln bei Elodin gesagt, dass die Adem eine versteckte Technik haben, die sich Letani nennt, die sich stärker macht. Und daran merkt man merkt ja an mehreren Stellen, dass Quoth so sein Wissen aus diesen Geschichten zieht.
Mhm.
Offensichtlich hat er diese Info aus dieser Geschichte mit drin. Das hat er bei Elodin nicht gelten lassen damals. Mhm. Naja, angeblich sind die Adem ein stummes Volk, die nicht sprechen, etwas deswegen die ganze Zeit rumzappeln, also ruhelos sind und die Wörter in sich aufsparen, um sie hinterher wie eine Art Thermal Stone als Macht nutzen können.
Ich finde es sehr, sehr spannend, dass Adem, wenn wir das etymologisch betrachten, und ich habe nicht mal nachgeschaut, sehr nah an Adam, also dem ersten Mann der Bibel, ist und an Odem, was Atem bedeutet. Ne? Atem, Adem, Adam, Odem, weil das ist, was Gott quasi den Menschen eingehaucht hat.
Mm.
Und das passt da natürlich auch wieder sehr gut in dieses ganze göttliche Wind. Namen.
Hermann ist auf jeden Fall creeped out, weil die ihn nur anstarren und nichts sagen. Und dann sieht er die roten, blutroten Hemden, die famously known sind bei den Adem, die sie tragen. Und dann weiß er, oh Gott, das sind ademische SöldnerInnen. Mhm. Und die morcheln mich gleich und deswegen renne ich lieber davon. Auch davon rennt er vom nächsten Lagerfeuer, das er findet. Da findet er nämlich arturische Genossen.
Ja, ganz kurz noch zu dem Adem. Wir haben hier noch eine Geschichte in der Geschichte, weil Hermann sich, als er die Adem betrachtet, an diese Geschichte erinnert, dass er mal gehört hat, dass eine Frau der Adem mal gegen eine Stadtwache gekämpft hat und die Stadtwache hätte obszöne, lüsterne, begrapschende Vorschläge gemacht und die ademische Frau hätte die aber gesmoked. So, mit ihrem Schwertchen.
Hat er das nicht sogar mitgekriegt? Ist es nicht so, dass er sich an das Gesicht von der...
Gerüchteweise gehört. Ah. Ja, aber er hat gerüchteweise davon gehört. Nee, warte, er hatte zuerst gerüchteweise davon gehört und dann diese Szene beobachtet. Also beides.
Ja, weil er erinnert sich nämlich an das Blut, wie sich die ademische Frau hinterher die Finger wie eine Katze abgeleckt hat. Aber ja, die blutüberströmten Finger.
Ja, das fand ich auch wieder spannend, ob das nicht auch so eine Siebensache ist, wo diese Geschichte nachher irgendwo wiederkommt.
Es bleibt spannend, ob wir vielleicht all diese, okay, arturische Menschen hat er getroffen, kealdische Menschen hat er auch getroffen, modiganische Menschen hat er getroffen, aber bisher haben wir noch keine Begegnung mit einem Adem gehabt.
Ja.
Das wäre ja spannend zu wissen, ob wir die auch nochmal aus nächster Nähe kennenlernen, scheinen aber ja sehr...
Wortkarg.
Nee, einfach weit weg zu sein. Sehr exotisch. Über die weiß man halt gar nichts. Offensichtlich gibt es keine Adem an der Uni.
Ja, stell mal vor, du hast einen endemischen Professor. Der sagt einfach gar nichts. Der ist einfach da. Denk da mal drüber nach. Wird langweilig. Ja.
Weiß ich nicht. Ich glaube, I would sign up for it.
Ja, vielleicht ist er einfach... Stell dir vor, dass wir sind einfach so... Mimen. Mime, weißt du?
Ja, dieser pantomimisch. Ich glaube, das ist einfach, der würde dann wortlos Zettel verteilen und dann musste ausfüllen oder lesen.
Okay, ja, verstehe.
Fertig.
Wen haben wir denn als nächstes?
Ja, die Arturischen.
Die Arturischen. Stimmt.
Und da kommt er gar nicht dazu, die erst zu fragen, weil die sehen den alten Mann. Die sind nämlich gerade um Rest in Peace, um ein totes Maultier versammelt, nämlich um ihren toten Packesel. Und dann sehen sie den alten Mann und sagen, den spannen wir vor den Karren. Ergreift ihn.
Das ist auch einfach frech. Also auch ein bisschen rude. Weißt du?
Ja.
Tja, so langsam geht es ihm auch gar nicht mehr gut. Weil er ja sich dann auch durchs Gebüsch schlagen muss. Und als er dann wieder aus dem Schmutz und dem Laub hervorsteigt, war es nur ein einziger Mann am Lagerfeuer. Und es war einer von den Amür. So, und da kommt dann die Stelle, wo Will eben reinruft, halt, aber die gehören doch gar nicht zur Kirche.
Ja.
Du erzählst das falsch.
Und Quoth, der das aber aus dieser Geschichte ganz klar weiß, ich weiß nicht, ob der das selber mal gefact-checkt hat.
Frage ich mich nämlich gerade auch so.
Ich denke nämlich, der hat sein Wissen aus dieser Geschichte bezogen, dass er weiß, dass die... Und denkt, das ist ja allgemein bekannt, weil in seinem Volk kennt jeder diese Geschichte.
Makes sense.
Aber ob der das gefact-checkt hat, weiß ich nicht, weil er doch in der Bibliothek... Ich weiß noch, als er gerade frisch war, hat er, glaube ich, nach den Amür gesucht. Und dann hat Lauren ihn direkt zur Seite gezogen und hat gesagt, guck, lieber nicht
ja, aber danach. Er hat doch auch jetzt gesagt, er erzählt diese Geschichte auch, weil er sich jetzt in letzter Zeit so viel noch mit den Amür beschäftigt hat, oder?
Ja, seit Ninas Vasengeschichte und so ist er so, okay, die Amür sind offensichtlich... eine Verbindung zu den Chandrian. Und wenn ich über die Chandrian nichts finde, dann ja vermutlich über die Amür, denn die gab es tatsächlich.
Ja. Makes sense.
Ja, und dann geht er dahin und der Amür ist, wie wir dann ja erfahren, auch noch einer der Ranghöchsten, denn er hat so rote Tätowierungen.
Ciri-Day.
Und die sind Judikative und Exekutive.
In einem, weil er sagt... Bro, ich muss morgen noch ganz lange reiten, um eine unschuldige Frau vor einem Gerichtsurteil zu retten.
Und ich habe nur eine Handvoll Hafer für mein Pferd, ein paar Brotkrusten für mich.
Ja, und deswegen muss er deinen Hunger, also Hermanns Hunger, gegen das Leben dieser Frau abwägen. Wo ich mir auch denke, Brudi, das ist dick aufgetragen.
Auf jeden Fall. Und
da erfahren wir auch nochmal, dass die halt einfach richtig krass sind. Also die decken sich untereinander, wie nur gute Polizisten es tun. Tötet er einen unbewaffneten Mann, so war es aus Sicht des Ordens kein Mord. Erwürgte er mitten auf der Straße eine schwangere Frau, so würde niemand etwas dagegen einwenden. Brannte er eine Kirche nieder oder zerstörte er eine alte Steinbrücke, so würde das Reich es ihm nicht zur Last legen. Ja. Und da auch das Greater Good nochmal.
Genau, das ist das, was ich unterstrichen habe. Solange es für das allgemeine Wohl zählt. Und allgemeines Wohl ist für mich so ein bisschen unangenehm gecodet. Das gibt mir Diktatoren-Vibes. Das gibt mir, also es unterstreicht für mich eher unsere Theorie, dass es vielleicht andersrum ist, als man denkt. Vielleicht sind die Chandrian gar nicht wirklich die Bösen, sondern die Amür sind die, die eigentlich brutal und schwierig sind.
Das Problem ist halt, das kann ja eine gute Sache sein, aber wer sitzt oben drüber und entscheidet, was das größere Wohl gerade ist? Wenn du einen Einzelnen hast, der das zu seinen Gunsten im Zweifel lenkt, kann das halt ganz schnell nach hinten gehen, nicht wahr? Deswegen brauchen wir die wehrhafte Demokratie, Leute.
Genau. Deswegen. Ja, deswegen müssen wir rausfinden, ob Will oder Quoth recht hat, weil ansonsten wäre ja die Kirche über anderem, über allem, wenn die quasi die Amür befehligen. Ja.
So, das heißt, das ist alles für Hermann gar nicht mal so gut gelaufen.
Er schnürt den Gürtel enger und geht weiter, hat aber eigentlich keine Hoffnung mehr und denkt sich, komm, dann laufe ich jetzt die Nacht durch.
Genau.
Besser als hier ohne Feuer zu erfrieren, wenn ich hier nachts schlafe.
Genau, findet dann aber auch einen großen Stein.
Mehrere Steine, also
die
wie
in einem
Stonehenge.
Kreis umeinander standen, ja. Und dann kam da ein Drakus raus. Ach nein, eine andere Szene. Genau, da ist noch ein bisschen Feuer, tiefe Feuergrube. Und er bemerkt auch keinen Rauch. Das heißt, wir haben Rennelholz verbrannt.
Das ist auch wieder so ein Wissen, was sich Quoth dann wahrscheinlich aus dieser Geschichte zieht. Ja. Er weiß jetzt einfach, dass wenn er mal ein Lagerfeuer versteckt machen muss irgendwo, dass er dieses Holz verwenden muss, damit es nicht smoked.
Auch spannend, weil das ist, ich weiß nicht, ob wir das schon gehört haben, aber das ist natürlich auch was, was wir gerne mal als Langzeit-7-Sache mit in den Rucksack packen, ne? Ob
ja,
das noch mal
ich schreib's auf. Rennelholz.
Und den roten Bernstein möchte ich mitnehmen.
Habe ich auch, also Wills Wünsche habe ich auch aufgeschrieben.
Wir hoffen auf das Pferd.
Das fände ich so cute.
Ja, und dann sind die einfach scheiße gastfreundlich. Kürzen wir es ab.
Ja, also toll finde ich schon wieder, aus der um der Ecke kommt dann halt das Familienoberhaupt dieser Truppe. Das ist ja eine fahrende Truppe von Edemaru. Und das Familienoberhaupt kommt um die Ecke und ist natürlich gut aussehend. Das war Quoth anscheinend auch nochmal wichtig, das nochmal an dieser Stelle zu betonen, weil hätte der alte Mann Hermann das eigentlich gut gefunden, wenn der Mann creepy ausgesehen hätte.
Ja, weiß man nicht. Aber hübsche Männer können sich ja alles leisten.
Hauptsache, die Edemaru sind hübsch und freundlich in dieser Geschichte. Hier wird nochmal kurz betont, die Nacht war ja mondlos und das Feuer war versteckt. Und dann fragt Hermann direkt, warum versteckt ihr euer Feuer? Und dann sagt der Edemaru, Familienoberhaupt, der Terrace heißt, wie wir dann erfahren.
Nicht jeder ist uns hier wohlgesonnen. Wir sind am sichersten, wenn wir uns unauffällig verhalten. Außerdem ist unser Feuer heute Abend ohnehin nur klein.
Warum ist es klein? Weil als wir Holz holen wollten, wurden wir attackiert. Und da kann natürlich Hermann relaten.
Ja.
Und dann erfahren wir mehrere Namen.
Yes, das ist mir auch aufgefallen. Mal abgesehen davon, dass Terrace ich total spannend finde.
Erde heißt das doch, oder?
Erde. Weil aus Nebelgeborene hast du ja auch die Theresa aus Terrace. Da ist das ein ganzes Volk.
Also, ich habe jetzt erstmal, Hermanns wahrer Name ist Skiop. Beziehungsweise, das ist ein Wort aus dem Altenglischen, das gibt es wirklich und das wird Schiop oder Shop ausgesprochen, was klingt wie der alte Korb. Ein bisschen. Der Geschichtenerzähler, der alte Geschichtenerzähler in der Gegenwart ist.
Fun Fact, ich habe an Scarpi gedacht, weil es.
Und Scarpi. Ja. Denn Schiop hat die Wurzel Scarp aus dem Germanischen, was schaffen bedeutet. Also es ist verwandt mit Englisch Shape, Shaper, Deutsch schaffen, Schöpfer, Germanisch schaffen, Schöpfer. Und was ist Norse?
Ja, hier so die nordischen Völker.
Und nordisch Skapa, Formen.
Ja.
Bedeutet also sinngemäß Schöpfer, Former, Erzähler. Also Gestalter spannend. Von Geschichten. Ja. Und ja, einmal den alten Korb, den alten Shep, die Figuren aus der Gegenwart, die wir kennen, aber vor allem Scarpi, der alte Geschichtenerzähler, der ja auch Quoth sehr zugewandt war.
Ja.
Dem ja geholfen hat, ohne dass wir es wussten. Dann denke ich mir so, warte mal.
Ja.
Ist diese Geschichte wahr? Ist es gar keine, also entweder ist es eine Legende und Scarpi, der war ja sowieso magisch gecodet, so ein bisschen. Und der war auch kein Freund, der hat gesagt, er hat Freunde in der Kirche, aber er wurde trotzdem von diesen Telanan-Priestern abgeführt und so. Also ist es tatsächlich der alte Mann aus der Geschichte, der auch zu den Edamaru gehört?
Ich finde auch spannend, wenn du Schöpfer und Erde direkt nebeneinander stellst.
Yes. Yes.
So.
Das ist auch schon wieder, das hat auch schon wieder so diese Anmutung, wie vieles bei der Name des Windes, dass es eine Ursprungsgeschichte gibt, die sich unzählige Male auf verschiedene Art und Weisen wiederholt in der Geschichte.
Ja.
Oder es ist insgesamt alles immer die gleiche Geschichte und nur Wiedergeburten von.
Ja, du hast so rote Fäden einfach. Und davon hast du zwar mehrere, die verflechten sich aber so ineinander.
Ja.
Dann lernen wir noch mehr Namen. Scylla, seine Frau und der Sohn Wind. Shari, hieß sie nicht auch von Quoth?
Ja, da Gruppe? Hieß auch eine Shari.
Shari?
Die mochten wir nämlich. Ach so, und Terrace übrigens. Weißt du, woher wir Terrace auch noch kennen?
Woher?
Einen sehr, sehr interessanten Charakter aus Brandon Sandersons Nebelgeborene.
Ja, der Theresa.
Ja.
Ach so, weil der stammt aus Terrace. Also es gibt da das ganze Volk der Theresa.
Ja.
In Nebelgeborene. Also das
und das sind doch auch, sind das nicht auch Gestalter?
Das sind Bewahrer, das heißt,
ach,
die
jau.
Haben ganz viel
ja,
Wissen
ja.
und geben das aber auch weiter, wie ein Geschichtenerzähler. Also das ist, wir sind da was Großem auf der Spur, Mauch.
Ja, also Terra, Erde, Gestalter, interessant. So, dann haben wir Scylla.
Die ist ein bisschen silly.
Koreanisch. War Scylla eines der drei alten Königreiche Koreas, 57 vor der Zeitenwende bis 935 nach der Zeitenwende. Hochentwickelte Kultur, bla bla bla, Scylla-Dynastie. So, jetzt ist mir nämlich aufgefallen, ich habe gezählt. Also es gibt Terrace, Scylla, Wind, Shari, Bentham, Lil, Peter und Fendt. Und das sind insgesamt 8. Hatten wir nicht 8 Städte?
Wir hatten 8 Städte mit den Königen jeweils, ja.
Und Schiop, Skiop, wie hieß nochmal der König von diesen?
Salitos.
Ja.
Das
naja,
ist ganz was
also,
anderes.
Das ist was anderes ein bisschen. Aber
also, dass Shari doppelt auftaucht, ich glaube, klar, damit zeigen sie natürlich auch, hey, es gibt Sachen, die sich in dem Volk wiederholen. Aber Bentham und Abanthi, kannst du mir ja auch nicht sagen, dass das allzu weit weg voneinander ist.
Yes.
Also, Lil Kim, gut.
Und wir
Peter,
haben,
naja.
Wir haben Wind.
Ja.
Und es gibt ja auch Wind. Der König von Wind. Winters. Vielleicht stehen die wirklich, weil wenn der Herrscher Terrace ist, Terra, und das hier sind die 7 Ecken.
Ja.
Dieser Welt, könnte man ja sagen.
Ja.
Dann, haben wir Wind, warte, Shari. Ja, das wäre verrückt, wenn das auch dieselbe Shari ist.
Ja, ich meine,
vielleicht repräsentieren die 8 Städte, vielleicht repräsentieren auch die Städte quasi die verschiedenen Königreiche, die wir haben. Dann hatten wir ja später zwar das Arthurische Reich, aber das ist ja vielleicht nicht das Ursprungsreich gewesen und so, weißt du?
Ja, so. Also es gibt, ich darf nicht zu sehr gucken, weil ich würde gerne eigentlich wissen, wie die Königreiche heißen. Aber das führt vielleicht auch zu weit, weil wir sind schon wieder ziemlich lang in der Folge. Ihr merkt aber, wir sind sehr aufgeregt. Wir sind hier
Ja, wir denken zumindest. Also lame ist natürlich Peter. Was macht der eigentlich in der Ecke?
das ist Peter.
Ja, aber wenn zum Beispiel, also was ich jetzt gerade gesagt habe, Silla, ne, ja. Koreanisch, bla 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 bla, ich finde die Adem sind auch, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt in dem Podcast, sehr fernöstlich gecodet.
Und die Modegana French.
Ja. Modek könnte natürlich auch irgendwie, ja, also wir haben Wind, was natürlich an Englisch Winter erinnert oder eine kurze Form dafür. Also altertümliche Verkürzung für Winter war anscheinend auch Wind. Also vielleicht irgendwie ein nordisches Reich oder wie gesagt halt Winters. Wir wissen ja noch nicht, wo das ist. Shari könnte auch an Shiri weitergeholt erinnert, French, Modeganisch, keine Ahnung. Wir haben Bantam, wo du sagst
Abanthi, right.
Bent, das englische Wort Bent bedeutet natürlich gebogen, krumm und Ham ist wie bei Durham, Birmingham ist quasi eine Endung für Heim. Das heißt, es könnte auch irgendwie das gebogene Heim oder so. Also vielleicht irgendwie in so einer Landzunge oder keine Ahnung. Lilian, Lilibet, Lilia erinnert auch an Lilith, wenn man an biblischen Kontext denkt.
Und
ja, Peter. Peter, habe ich rausgefunden, ist klassisch biblisch vom griechischen Petros, was der Fels bedeutet. Also könnte vielleicht einfach eine felsige Landschaft sein. Und wir haben Fendt. Gibt es auch nochmal Fenton, sumpfiges Gebiet, keltisch, nordisch und vielleicht auch vom deutschen Fenster, was quasi Durchblick, Grenze. Also irgendwie finde ich, passt es zu gut. Aber vielleicht stürzen wir uns jetzt hier auch völlig, also überreagieren hier komplett.
Ich würde sagen, das besprechen wir gleich und beenden nochmal schnell das Kapitel, weil im Grunde genommen ist es ja so, dass sie sich dann so ein bisschen austauschen, wohin denn jetzt wer läuft und so weiter und so fort. Und sie Skiop dann in die Familie aufnehmen und miteinander reisen. Das letzte, was
kurz. Es gibt einen Brauch. Bei den Edemaru offensichtlich, oder zumindest fragt Skiop nach Wasser und der Terrace besteht darauf, ihm Wein zu geben und das geht ein bisschen hin und her. Und dann als Bezahlung, wir sagen, die Edemaru, was wir am höchsten schätzen, sind Geschichten und jeder hat eine Geschichte zu erzählen und dann erzählt Skiop halt von seiner eigenen Lebensgeschichte. Und daraufhin nehmen sie ihn auf in ihre Familie. Und er ist unterwegs nach Tinue. Das ist uns schon häufiger begegnet in diesem Buch. Und zwar, wie ist die Straße nach Tinue? Ist einfach eine Redewendung in der Name des Windes, was so viel bedeutet wie How's it going?
Wie geht's, ja? Moin.
Moin. Und viele Straßen führen nach Tinue oder so. Ist auch so eine Sprichwendung.
Und die Edemaru sind eigentlich auf dem Weg nach Belenei. Belenei, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehört, ne?
Nee, Belenei, also hier Recherche Mauris, AI-Assistent läuft heiß.
Ja.
In der heutigen Folge mit so vielen Namen. Und Belenei.
Klingt nach was Schönem. Klingt eigentlich sowas, als wäre es in Amerika, wo die Reichen und Schönen wohnen.
Wir haben einfach immer sehr viel Keltisch, Gallisch, Iberisch mit da drin. Und Bel ist zum Beispiel die Vorsilbe von keltischen Gottheiten. Belenus, assoziiert mit Licht, Heilung, Frühling. Oder Beltane, Fruchtbarkeits- oder Feuerritual zum Sommerbeginn, altes keltisches. Also sowas wie Tochter des Frühlings, Geweihte des Belenus, die vom Licht.
Spannend, ja. Ich finde es schön, dass sie ihn auch direkt in die Familie dann aufnehmen, nachdem er dann erzählt. Und Quoth sagt, diese Dinge sind wirklich geschehen, wenn auch vor vielen Jahren, weit, weit entfernt von hier. Ich habe es aus dem Munde der Edemaru gehört. Und daher weiß ich, dass es die Wahrheit ist. Also er klingt jetzt nicht so, als würde er die Sachen fact-checken, wenn ich ehrlich bin.
Nee, er glaubt es einfach. Er nimmt es als Canon.
Sollen wir denn mal unsere Spekulationen checken in der nächsten Kategorie?
Hier brennt alles wild an. Also weiter geht's.
Das kreiselnde Blatt. Spekulationen.
Das kreiselnde Blatt, das ist unsere letzte Rubrik, in der die nichtsahnende Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte. Und da wir schon fast bei der Hälfte des zweiten Buches angekommen sind, kann ich mittlerweile anfangen, ein bisschen mitzuspekulieren.
Du weißt auch gar nichts, so sieht's nämlich aus.
Ich weiß überhaupt nichts.
Ich glaube,
bin Jon Snow.
Ja. True. Ich glaube, wir haben in dieser Folge auch schon viel so drumherum spekuliert, weil wir jetzt ja natürlich über die Namen und aber auch über diese eingestreuten Dinge viel geredet haben. Ich glaube aber auch, dass dieses ganze Geschichtenkonstrukt, ne, also da hat sich Rothfuss natürlich was Schönes aufgebaut, weil es um einen Geschichtenerzähler geht, der Geschichtenerzähler gut findet. Und deswegen gibt es ganz viele Geschichten, die aber, also wo man einfach so krampfhaft auch nach Infos sucht. Weil es wäre ja total bescheuert, wenn diese ganzen Geschichten einfach nur so erzählt würden.
Ja.
Also es muss ja irgendwo zusammenlaufen. Sonst würde man sich auch nur denken, ja danke für gar nichts.
Bin ein strong believer, dass er hier wirklich nichts dem Zufall überlässt.
Und ich glaube, deswegen ist der dritte Band so schwierig.
Genau. Also dadurch, dass er sich auch so viele Jahre immer Zeit nimmt, glaube ich schon, dass der hart Sachen rausstreicht, die nicht relevant sind. Dass er das so verwebt alles, dass es irgendwie kohärent ist. Du findest immer wieder die gleichen Bits und Pieces. Sie stimmen nicht alle überein, aber er spielt ja auch sehr, sehr viel damit, dass Legenden, Gerüchte immer wieder durch Nacherzählen verändert werden und so.
Ja, ja, genau. Also auf der Metaebene beschreibt er das halt alles auch, ne? Deswegen ist es so wichtig, bei ihm da genau hinzugucken. Auf der anderen Seite haben wir viele von diesen Langzeit-7-Sachen, wo man das Gefühl hat, die kriegen noch mal eine Bedeutung. Und dann dodgt er die aber einfach wieder. Ne? Das heißt, er hat so Red Herrings und falsche Fährten, die er gerne mal aufbaut. Oder wird die Diebeslampe trotzdem noch eine riesige Rolle spielen? Niemand weiß es. Das ist tatsächlich was, wo ich natürlich auch nicht weiß. Ne? Also wir haben über Taborlins Amulett. Da haben wir jetzt schon auch Sachen gehört, aber es ist nicht so richtig nochmal aufgetaucht. Und er hat jetzt schon relativ viel, also ja, so Hälfte des Buches, was irgendwie noch eingewoben werden muss. Und ich frage mich tatsächlich, wie viel noch in diesem Buch auftaucht und wie viel halt im dritten Band vielleicht auftaucht und vielleicht auch nicht.
Ja.
Aber wir haben jetzt, also es ist jetzt mit Ambrose, er sagt jetzt, okay, ich habe über Ambrose gesiegt, aber so richtig gesettelt haben wir das Problem ja noch nicht. Weil Ambrose könnte ja genauso gut einfach wieder anfangen. Also weil von Ambroses Seite aus wird er ja nicht hinnehmen, dass Quoth, also weil der hat ja den Pipi-Geruch in der Nase. So, für den ist das bestimmt nicht jetzt erledigt.
Oder auf dem Teppich, so.
Ja. So, ne, das ist ja noch nicht zu Ende gedacht. Dann wissen wir, dass er von der Uni fliegt. Und dann haben wir ja noch irgendwie ein ganzes Leben zwischen von der Uni fliegen und Quoth im Wegstein sein.
Ja, circa. Wie alt soll der sein? Mitte 20, also fast 10 Jahre vergehen noch zwischen dem Vergangenheitsquoth und dem Gegenwartsquoth.
Wo er eine Menge leisten soll. Also das Ding heißt ja nicht Königsmörder-Chronik für gar nichts.
Nee, aber wir erfahren auch, dass ein Großteil der Dinge, die er so tut, auch tatsächlich während der Uni schon passieren.
Ja,
und vielleicht aufgebauscht werden.
Ja.
Oder Sachen, die er selber streut. Wir wissen ja auch nicht, wird er rechtmäßig verfolgt? Wir denken, er wird verfolgt und hat sich versteckt, aber vielleicht wurde er auch nur geframed.
Vielleicht hat er auch die falschen Lieder gesungen.
Das ist auch nochmal eine Sache.
Wir wissen ja nicht, vor wem er sich versteckt. Also wir wissen zu dem heutigen, also es ist auch lange kein Kapitel mehr in der Neuzeit gewesen, ne?
Ja.
Wir wissen ja nur von der Neuzeit, die Welt ist arg aus den Fugen geraten. Best, ein Dämon, sagt, wir brauchen den, also muss der irgendwie krass sein. Wir haben aber auch das Gefühl, dass er gerade gar nicht mehr zaubern kann.
Ja, es und herrscht wir Krieg.
Wissen, es herrscht Krieg und wir wissen nicht, wer der Drahtzieher hinter dem allen ist und gegen wen Quoth im Grunde genommen auch was machen sollte. Gegen die Chandrian, gegen die Amur, gegen die Kirche, gegen Ambrose.
Und dann verschmilzen die Grenzen, weil diese Grail ja zum Beispiel aufgetaucht sind aus irgendeiner Dimension, aus einem Graustein gehüpft sind. Ja, da sind ganz, ganz viele Fragezeichen und wir können die Fäden noch nicht verbinden.
Ich habe halt das Gefühl, ne, also und deswegen habe ich ja bei der Tarbolins Amulettfrage so verkackt auch, weil er sich so viel Zeit mit allem lässt und es wird eigentlich nichts geklärt und ich überlege, wie viel er eigentlich noch klären müsste, weil er hat im ersten Buch nichts abgeschlossen. Er hat nur Fragezeichen aufgemacht. Und er macht im zweiten Buch jetzt munter damit weiter. Einfach nur weiter Türchen aufzumachen. Aber nirgendwo mal irgendwie zu sagen, okay, das ist abgehakt. So.
Ja.
Und das macht es natürlich so ein bisschen schwierig, weil ich immer darauf warte, dass wir irgendwas
Fall,
wieder zumachen.
Genau, es ist auf jeden Fall von Rotfuß gedacht als eine lange Geschichte. Und jedes Buch als sich. Ich glaube, dass diese Reihe funktioniert, glaube ich, fast nur als Serie, wenn du es verfilmen würdest, weil wo setzt du den, was ist das, sonst hat das so einen Hobbit-Effekt, weißt du?
Ja. Ja, ja.
Wo setzt du den, das Ende, das große, das grande Finale des ersten Buches hat ja so nicht wirklich stattgefunden. Es gab diesen Kampf gegen den Drakus, der aber nicht viel dramatischer war als der Mord seiner Eltern in dem
ja,
Sinne und so.
Und der dir halt auch keinen Relief bringt, weißt
nee,
du?
Also es war einfach nur
Stelle,
eine weitere Action, die passiert ist im Buch.
So,
es hat nichts abgeschlossen.
Halt, genau, da kannst du halt sagen, wir sehen die Vase und dann ist Ende und dann gehen wir ins zweite Buch. Aber auch das mit Ambrose, da sind so viele Fake-Outs, wo du denkst, ah, jetzt, so, jetzt, wo er die Laute kaputt gemacht hat und wir den Namen des Windes gerufen haben, jetzt ist die Fehde zu Ende oder jetzt ist die Fehde zu Ende. Aber Sie geht einfach weiter.
Es ist halt so, in vielen Fantasy-Geschichten hast du ja so videospielartig auf jeden Fall den Endboss pro Reihe. Auch wenn es eine übergeordnete gibt. Das hast du auf jeden Fall bei der Mistborn-Reihe. Das hast du natürlich bei Harry Potter. Ja. Und hier hast du das nicht. Hier ist es eine lange Geschichte und wir edgen uns zum kompletten Finale hin.
Jein, du hast schon eine übergeordnete Sache. Also die Chandrian hast du ja. Und du hast
du hast die übergeordnete Sache, aber ich meine, du hast nicht einen Big Boss im ersten Buch. Also bei den anderen Fantasy-Geschichten hast du ja alles. Du hast ja die übergeordnete Hauptstory, die weitergeht.
Und
einzelne abgeschlossene Level, Kapitel.
Ja, naja. Ja, so Phasen, ne? Und das hätte man hier eigentlich auch erwartet, weil du eben sagst, okay, das ist die Uni-Zeit, das ist die Zeit davor, das Tabin, so, ne? Irgendwie das so abschnittsweise, aber diese Abschnitte haben kein Ende, sondern es ist immer alles so offen. Aber ich glaube auch, dass das, also wie gesagt, ich habe das zweite Buch ja jetzt noch nicht zu Ende gelesen, aber ich glaube, dass das für den dritten Band tatsächlich ganz schön viel Druck macht, weil du das meisterhaft alles irgendwie unter einen Hut bringen musst.
Und du darfst keine Plotholes offen lassen.
Aber war es nicht das Erstlingswerk tatsächlich von Rothfuss?
Mhm.
Der hat nicht viel anderes gemacht, ne?
Ich glaube, der hat vorher so, das, was er publiziert hat, waren eher so Kurzgeschichten und sowas. Aber das ist, glaube ich, schon sein Debütroman gewesen.
Ja, wie viel hat er seitdem gemacht?
Also er hat Der Name des Windes, Die Furchtsweisen, Die Musik der Stille und das Buch von Bast, habe ich vergessen, Der Pfad der Wünsche oder so heißt das.
Warte, Musik der Stille ist welches?
Auri, das ist das Auri-Buch.
Ah. Okay, das heißt aber, wir sind trotzdem mit den quasi drumherum liegenden Büchern immer noch bei der Geschichte.
Ja.
Spannend.
Das ist schon sein Lebenswerk.
Also Brandon Sanderson ist ja bei mir immer hoch im Kurs und ich weiß, dass die sich so zwischendurch auch so Necks geben, ne? Also der eine sagt dann, ja gut, der eine verkauft halt nur, wenn er 1000 Bücher geschrieben hat und der andere sagt, ja gut, toll, dass du dein ernstliches Werk so toll verkauft hast, aber nicht zu Ende kriegst.
Ja.
Und also ich will ihm da gar nicht an den Karren pissen. Ich ziehe den ja gerne, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht easy ist. Und die Frage ist ja auch, müssen es 3 Bücher sein? Ist es, ja gut, er hat es auf den 3. Tag angelegt, ne?
Ja, da er hat auch die Zahl 3 so hochgeschrieben. Also ich glaube, in das Korsett hat er sich geschnürt.
Da kommt er nicht mal, ja, kann ein sehr langes Buch werden.
Er hat jetzt halt Spin-offs rausgehauen, was so ein bisschen Cheatcode ist.
Ja.
Aber das sind dann natürlich, also die sind offensichtlich nicht Teil der Hauptstory. Das ist so extra, also wie gesagt, das eine ist aus der Sicht von Auri, das andere ist aus der Sicht von Bast und es sind jeweils Momente aus der Geschichte, die wir schon kennen, intensiver aber erzählt, aus einer anderen Perspektive.
Keine weiterführenden Informationen im Grunde genommen.
Wir kriegen ein paar Infos mehr, aber es ist jetzt, glaube ich, nichts, du müsstest die Spin-offs nicht lesen, um die Hauptstory zu verstehen. Ja. Die gehören nicht dazu.
Ja. Oder sind auch keine Spoiler im Grunde genommen für den 3. Teil? Das müsste man dann natürlich gucken, das kannst du auch noch nicht beantworten. Total spannend. Ich würde sagen, weil wir uns schon ziemlich verquatschen, machen wir hier einfach einen Punkt hinter, lassen alle Leute damit in der Luft hängen, so wie uns selber, und gehen jetzt erstmal in die Pause für 2 bis 3 Wochen.
Genau. Dafür ist diese Folge ja auch extra lang geworden. Ich hoffe, deswegen seht ihr uns das nach. Wie gesagt, wir verdienen hier wirklich keinen Cent dran. Es ist auch nicht unser Anspruch. Wir machen das, wir haben beide Vollzeitjobs und machen das in unserer Freizeit. Deswegen, jetzt muss einfach mal ausfallen für ein paar Wochen.
Was ihr natürlich total gerne machen könnt. Wir haben jetzt viele, viele Stränge auch nochmal mitbedacht und mitgerätselt. Das dürft ihr natürlich auch weiterhin machen. Mich erreicht ihr ja immer mit so 2 bis 3 Tagen Verzug auf Instagram auch, ne? Das heißt, wenn ihr da Bock habt, euch auszutauschen, wie gesagt, ohne Spoiler, ich weiß ja noch nichts und ich bin die meistens Instagram doch bespielt. Deswegen
genau, ich bin, ich gucke zwar in den Instagram-Account rein, aber nicht eingeloggt, sondern ich gucke in meinem Instagram-Account auch auf die Kommentare. Aber die DMs und das Verwalten, das liegt in Nathalies Hand. Ich
deswegen
verwalte hauptsächlich die Spotify-Kommentare. Vielen, vielen Dank bei Kofi. Da trudeln immer mal wieder zwischendurch Kaffeetassen rein.
Danke.
Wir werden uns das Geld auch nicht in die Tasche stecken, sondern wir nutzen das dann tatsächlich, um die Ausgaben zu kaufen, die wir dann unter euch verlosen. Und ja, jetzt gehen wir erstmal ins Outro und sagen euch, wie es dann in 2 oder 3 Wochen bei uns weitergeht.
Ja.
Nächste Folge nehmen wir Kapitel 38, 39 und 40 unter die Lupe. Das sind die Seiten 411 bis 431 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu doch auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös, also Es, unser heutiges Zauberwort Hermann.
Oder spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Kofi. Die Musik ist von Christoph Stöber und weitere Infos zu all unseren Social-Media-Kanälen etc. pp. Erhaltet ihr auch noch in den Shownotes. Nathalie, sieh mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet der torkelnde Trunkenbold. Stufen, die eigenen Füße und natürlich ganz klassisch den Morgen danach. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, schönen Sommer.